Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Schön, dass Sie sich heute wieder für uns Zeit nehmen. Das Thema, dem wir uns in der kommenden plus-minus halben Stunde widmen wollen, dreht sich rund um das Wohl von Kindern. Wir, das sind Karin Drescher, Geschäftsführerin von Inhouse und Jugendwohnstadt, betreutes Wohnen für Jugendliche sowie Obfrau des Dachverbands der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Frau Drescher, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Gerne, danke für die Einladung.
Lukas Trentini, seines Zeichens Tirols Landeskinder- und Jugendanwalt. Auch Ihnen ein herzliches Danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
Und Thomas Wolf, Bereichsleiter der Kinderzentren der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH. Herr Wolf, willkommen zum Heimspiel hier in der ISD.
Schönen Abend.
Mein Name ist Tom Strickner. Dass bei uns mit der Technik alles klappt, dafür sorgt einmal mehr Ben Raneburger. Ja, und last but not least darf ich unsere HörerInnen begrüßen. Schön, dass auch Sie wieder mit dabei sind. Ich glaube, auf Sie wartet eine spannende, unterhaltsame und informative halbe Stunde mit einem Thema, das uns wohl alle berührt und einem, dem die Zukunft gehört. Kinder. Genau genommen um die Vollerziehung jener Kinder und Jugendlichen geht es, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bzw. nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Früher hat man vereinfacht Heimkinder dazu gesagt. Ich glaube, das ist ja mittlerweile nicht mehr opportun, oder?
Also der Begriff Heimkinder ist tatsächlich schon sehr antiquiert. Es hat einige Phasen gegeben, aber die klassischen Kinderheime sind ja im Prinzip spätestens seit den 70er, 80er Jahren überhaupt nicht mehr üblich. Da hat es eine große Heimreform gegeben und inzwischen der aktuelle Begriff ist Kinder- und Jugendhilfe, den wir verwenden und dementsprechend auch sozialpädagogische Einrichtungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe.
Mit Kinder- und Jugendhilfe sind wir also mitten im Medias Res. Herr Wolf, die Innsbrucker Soziale Dienste GmbH betreibt neben zwei Außenwohnungen für ältere Jugendliche bzw. junge Erwachsene auch drei sozialpädagogische Wohngruppen, in denen Kinder groß werden, die aus Krisenfamilien rausgerissen werden. Wie viele Kinder haben in Ihren drei Wohngruppen ein vorübergehendes Zuhause gefunden? Wie alt sind Sie?
Wir betreuen jetzt 25 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren.
Okay, 25. Von 3 bis 18 ist eine ziemliche Spanne. Ja. Herr Trentini, nehmen wir mal an, Sie als Kinder- und Jugendanwalt haben die aktuelle Zahl für Tirol parat. Über wie viele Kinder reden wir tirolweit?
Also wir reden in Tirol wahrscheinlich von circa 500 Kinder und Jugendlichen, also zwischen wirklich 0 und 18 Jahren, die fremdbetreut werden. In der Statistik für das vergangene Jahr 2024 werden 870 sozusagen Unterbringungen angeführt. Es ist aber so, dass das über ein ganzes Jahr gezählt wird. Wenn wir eine Momentaufnahme machen, dann werden wir rund 500 Unterbringungen jetzt haben. Ich möchte auch eine Vergleichszahl noch dazulegen. Wir haben in Tirol ca. 150.000 Kinder und Jugendliche leben zwischen 0 und 18 Jahren. Und wir haben einen sehr kleinen Prozentsatz davon in der vollen Erziehung. Das zeigt aus meiner Sicht schon auch, weil das ist das wirklich das gravierendste Mittel, das die Kinder- und Jugendhilfe einfach auch zur Verfügung hat, dass es auch vielen Kindern in Tirol zum Glück gut geht. Das muss sich auch als Kinder- und Jugendanwalt immer ein Stück weit in Abwägung stellen. Und umso wichtiger ist es, dass man dieser kleinen Gruppe von Kindern und Jugendlichen wirklich tatkräftig und mit hoher Qualität hilft und sie unterstützt in ihrer Entwicklung.
Ich denke, bei 500 ist trotzdem jeder einzelne Fall vermutlich ein Fall zu viel. Wie läuft so eine Kindesabnahme im Regelfall ab?
Also die Kindesabnahme wird ja durch die Kinder- und Jugendhilfe, also sprich den Jugendämtern, gemacht. Da gibt es gesetzliche Vorschriften und Regelungen, wie die das machen. Also normalerweise gibt es immer das Vier-Augen-Prinzip und vorher irgendeine Gefährdungsmeldung. Wie genau? Ich war jetzt Gott sei Dank noch nie dabei, aber wir sind die was dann 5 Minuten oder eine Stunde vorher, je nachdem wie groß die Krise ist, angerufen werden und sagen, wir brauchen unbedingt spontan einen Platz. In der letzten Zeit waren es meistens Geschwisterkinder zwischen 2 bis 4, 5 Kinder gleichzeitig, was es ganz schwierig macht, weil zu oberst steht natürlich, diese Geschwisterkinder nicht auseinanderzureißen. Und die Kinder- und Jugendhilfe hat bei so kurzen, spontanen Aktionen auch nicht die Möglichkeit, die Geschwisterdynamik sich anzuschauen, ob das überhaupt positiv ist, dass man sie zusammenlässt. Also da treten schon ganz schwierige Geschichten auf. Grundsätzlich will keine Mutter, keine Eltern, ich sage extra Mütter, weil es meistens die Mütter sind, die dann alleingelassen werden und der Gewalttäter der Vater ist, will die Kinder natürlich nicht hergeben. Also das sind sicher herzzerreißende Momente für die Kinder, die wegkommen, und auch für die Eltern.
Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr oft zu dramatischen Situationen kommt, also die Traumas hinterlassen.
Das ist auf alle Fälle ein Trauma. Braucht man gar nicht reden. Das ist das letzte Trauma, was sie erleben, bevor sie zu uns kommen. Meistens vorangegangen sind mehrere Geschichten, Gewalt, psychische Erkrankung, Abhängigkeitserkrankungen, Drogen, Alkohol und oft ein Mix aus all dem zusammen.
Mhm. Ein Problem, das auch in der Vorbereitung auf den Podcast zur Sprache gekommen ist, ist das Schamgefühl der Kids, die nicht im uns bekannten und für uns normalen Familienverbund aufwachsen, sondern in der Wohngruppe. Also dass es für die Kinder und Jugendlichen schwer ist, sich gegenüber Dritten als Anführungszeichen Heimkind zu outen. Ist das Erfahrung, die Sie auch machen im betreuten Wohnen?
Auch zum Teil, aber vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen auf dieses Thema Kindesabnahmen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch festzuhalten, ist, es sind nicht alle Fremdunterbringungen eine Folge von Kindesabnahmen. Das ist ein Teilbereich des Ganzen, der, glaube ich, auch stärker vertreten ist im Kleinkindbereich, im frühkindlichen Bereich, vielleicht im Volksschulbereich. Mein übliches Arbeitsfeld ist ja eher die Arbeit mit Jugendlichen. Und da haben wir einen ganz, ganz hohen Anteil auch von Unterbringungen, die aufgrund von freiwilligen Vereinbarungen passieren. Und es kommt auch immer wieder vor, dass sich wirklich Eltern hilfesuchend an das Kind- und Jugendamt melden, an die zuständigen Referate, die letztendlich für diese Entscheidungen zuständig sind. Und es kommt auch vor, dass Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, sich selber an die Jugendämter wenden und sagen, boah, ich halte es daheim nicht mehr aus, das geht nicht mehr, oder eben auch in Krisenanlaufstellen gehen und dann auch aufgrund von Gesprächen in der Familie eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird, dass es zu diesem Zeitpunkt gut ist für die Kinder, dass sie in eine Fremdunterbringung kommen, wo wir tatsächlich auch die Erfahrung machen, dass sich sehr oft die Beziehung zu den Eltern dann deutlich verbessern kann, wenn so der eigentliche Alltag in den Einrichtungen passiert und Eltern entlastet werden. Und nicht alle Eltern sind Gewalttäter, drogenabhängig, Kriminelle. Es gibt einfach auch, das Leben schmeißt einen oft Prügel vor die Füße, und oft sind es auch gutmeinende und gutwillige Eltern, die einfach überfordert sind mit der Lebenssituation und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Helft's mir, ich weiß nicht, wie ich dafür sorgen soll, dass mein Kind wieder in die Schule geht oder auf den passenden Weg kommt.
Mhm. Herr Wolf, ich glaube, das mit der Scham bleibt trotzdem, oder? Auch wenn es jetzt freiwillig ist. Wenn man in eine stationäre Einrichtung kommt, man muss sich ja erklären dann letztendlich in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer. Also man ist nicht bei den leiblichen Eltern und muss das dementsprechend erklären.
Also die Kinder gehen ganz unterschiedlich damit um, aber es gibt immer welche, wo ich das Gefühl habe, dass das Schamgefühl, mit dem sie in die Einrichtung kommen, schon sehr, sehr hoch ist, und dann die trifft es dann schon in der Schule, dass sie verheimlichen, dass sie, wo sie wohnen, und irgendwie Sachen erfinden, damit sie das nicht sagen müssen eben. Oder wenn Geld für die Klassenkasse bezahlt werden muss, für die Ausflüge oder sowas, dann muss man irgendwelche Umgehungsversuche machen, damit das die anderen Mitschülerinnen nicht merken. Aber wir haben auch ganz gegenteilige Beispiele, wo unsere Kinder Mitschülerinnen, Freundinnen einladen zu uns in die Wohngruppen, die bei uns noch einen Nachmittag verbringen, wie man eben zu einer Freundin geht. Und dann die trifft das dann nicht so sehr. Die fühlen sich, vor allem wenn Kinder eben mit 3, 2,5, 3 Jahren schon bei uns andocken und dann da sind, dann ist das wie ihre Familie. Mhm. Mit 16, wenn die dann, wir haben einen Buben, der jetzt 16 ist, der seit seinem 4. Lebensjahr da ist, für den ist das Familie. Ist jetzt nicht viel Unterschied. Da fühlt er sich daheim. Das ist sein Zuhause. Der schämt sich überhaupt nicht über das.
Wir haben es jetzt erst kurz angerissen schon. Die sozialpädagogische Begleitung gliedert sich ja in einen vollstationären Bereich, in betreutes Wohnen und einen ambulanten Bereich. Frau Drescher, Sie sind mit Inhouse ja sowohl im betreuten Wohnen als auch in der ambulanten Betreuung tätig. Lässt sich genau festmachen, welches Kind noch ambulant betreut werden kann, welches ein stationäres, welches ein teilstationäres Umfeld benötigt? Kann man da eine objektiv nachvollziehbare Grenze ziehen?
Das ist eigentlich die große Herausforderung, die letztendlich eigentlich zu Entscheidungen führt, die in der Kinder- und Jugendhilfe in der Behörde getroffen werden müssen. Von den zuständigen Sozialarbeiterinnen basierend auf den Informationen, die ihnen die Mitarbeiterinnen aus dem ambulanten Bereich zukommen lassen. Die sind auch verpflichtet, sich selber ein Bild zu machen mit Gesprächen. Prinzipiell muss man sagen, Kindesabnahmen sind immer das letzte Mittel. Da ist immer schon ganz, ganz viel vorher passiert, eben unter Umständen schon Beratungsgespräche, ambulante Arbeit. Der Knackpunkt ist immer dieser Begriff vom Kindeswohl. Der klingt, das ist so ein Formalbegriff, der im Gesetz verankert ist und der ganz viel umfasst. Einfach prinzipiell das Prinzip, dass Kinder den Anspruch auf ein sicheres Aufwachsen haben, auf Zuwendung, auf maximale Förderung. Und was dann dieses Kindeswohl beeinträchtigt, das kann eine sehr, sehr große Spanne sein. Wir reden nicht nur, auch, aber nicht nur von physischer Gewalt, wir reden auch von psychischer Gewalt, wir reden von Vernachlässigung, zum Teil aber auch Bereiche, an die man nicht sofort auf Anhieb denkt. Wir haben immer wieder mal Jugendliche, die äußerlich hoch angepasst wirken, aber massiv unter Druck sind, suizidal sind, schwere Suchterkrankungen oder Essstörungen aufweisen, weil sie in einem Umfeld aufwachsen, das überkontrollierend und extrem leistungsfordernd ist.
Mhm. Beim Thema Kindeswohl hat der Kinder- und Jugendanwalt, glaube ich, seine Antennen einmal kurz ausgefahren.
Ja. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften in ganz Österreich haben wir die Aufgabe, Kinderrechte zu vertreten, zu schützen, zu fördern. Und zentrale Säule der Kinderrechte ist ja auch sozusagen das Kindeswohl. Also der Schutz und die Wiederherstellung und den Erhalt des Kindeswohls. Und ich möchte da gern bei dir, Karin, einhaken. Also es ist wirklich zentral, das Kindeswohl abzuklären. Wir haben ungefähr 3.500 Gefährdungsmeldungen im Jahr, die bei der Kinder- und Jugendhilfe eingehen. Die klären dann wirklich ab, ist das Kindeswohl gefährdet. Und ich möchte als Kinder- und Jugendanwalt da noch einen wichtigen Aspekt dazu fügen. Das Kindeswohl abzuklären, da geht es wirklich darum, die Grundbedürfnisse abzuchecken, so wie du gesagt hast. Also es geht wirklich um, ist das Kind physisch, psychisch, emotional, seelisch gut versorgt, unterstützt, kann das in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, hat es einen sicheren Ort daheim. Und der zweite Teil, für den ich auch oft sozusagen eine Lanze breche, ist dann sozusagen der Kindeswille. Also sozusagen gut zu hören und nachzufragen, wie es dem Kind geht und was das Kind für Wahrnehmungen hat und für Wünsche hat. Und da haben wir natürlich immer wieder die Herausforderung, und der Thomas hat es auch gesagt, welche Mutter-Kind-Bindung will sich schon freiwillig dann lösen. Und es ist eine große Aufgabe in der Abklärung und am Schluss in der Wahl des geeigneten Mittels, im Fall auch wirklich gegen den Willen des Kindes, aber zum Kindeswohl, zum Beispiel wirklich zu einer Kindesabnahme zu kommen. Ich habe hohen Respekt vor dieser schweren Aufgabe und gleichzeitig ist es eine Aufgabe, die uns gesellschaftlich laufend sehr fordert, weil es ein massiver Eingriff in die Grundrechte von einem Menschen oder von der Familie ist.
Ja, es ist natürlich auf der einen Seite der Eingriff, was die Kindesabnahme angeht, eine Herausforderung für alle Beteiligten, denke ich. Es ist aber auf der anderen Seite auch die Betreuung anschließend von diesen traumatisierten Kindern und Jugendlichen ebenso eine große Herausforderung. Ich glaube, nur wenn es dem Betreuungspersonal gut geht, geht es auch letztendlich den Kindern gut, denke ich mal, oder?
Aber so ist es, so ist es. Das Betreuungspersonal hat unheimliche Herausforderungen zu leisten. 9 Kinder, wer hat schon 9 Kinder in der Familie und unter Umständen mehrere, die gleich alt sind, die gleiche Bedürfnisse haben, aber die nicht sich ausgesucht haben, zusammenzuleben. Also es haben sich zwar unsere Geschwister, Kinder, das auch nicht wirklich ausgesucht, aber da gibt es einen großen Unterschied dazu, muss man sagen, ja.
Der Herr Wolf hat gerade 9 Kinder genannt. Ist es vom Gesetzgeber so geregelt, dass sich maximal 9 Kinder in einer sozialpädagogischen Wohngruppe befinden dürfen?
Wir haben derzeit in Tirol aufgrund der Standards, die die Kinder- und Jugendhilfe, sprich die Behörde, vorgibt, sozusagen das als Standard festgelegt, dass es bis zu 9 jugendliche Kinder in einer WG leben können. Mhm. Ich begrüße sehr, dass wir auch kleinere Einheiten jetzt schon haben, zum Beispiel 4er-WGs, und spreche mich da auch ganz stark dafür aus, auch im Zusammenhang der aktuellen Vorfälle, dass wir einfach auf kleinere Einheiten gehen müssen.
Gibt es da Limitierung nach unten?
Limitierung nach unten gibt es nicht. Also es gibt auch passgenau Angebote, wo eigentlich nur eine Person in einer Einheit lebt und da betreut wird. Aber gerade das, was der Thomas anspricht, ist die Situation, dass man mit 9 Kindern oder Jugendlichen in einer WG, in einer familienähnlichen Situation arbeitet, lebt, aber eigentlich arbeitet, ist in vielerlei Hinsicht oft wirklich ganz, ganz schwierig und aus meiner Sicht manchmal einfach kommt man an die Grenzen.
Wie schaut denn da der Betreuungsschlüssel aus? Reicht es, um adäquat begleiten zu können?
Also mir derzeit ist der Grundbetreuungsschlüssel so, dass 6 Stunden am Tag Doppelbetreuung gegeben sein muss.
Doppelbetreuung heißt, dass zwei Mitarbeiter
6 Stunden am Tag da sind. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, wenn Kinder besondere Bedürfnisse haben, sage ich jetzt mal, coole Stunden praktisch dazu anzufordern oder einzureichen. Maximal ist es dann eine Vollzeitstelle, die man dazu buchen kann, wenn man so will. Das sind nicht 37 Stunden am Kind. Netto gibt es wesentlich weniger, weil noch Urlaub und Krankenstände und so weiter dazu kommt, nachher letztendlich schon weniger Stunden.
Das heißt, es ist wie Tetris spielen irgendwie. Man muss die Dinge aneinander rein und hoffen, dass sie zusammenpassen, oder?
Ja, wir haben jetzt also als Beispiel, wir haben jetzt in einer WG zwei Dreijährige, zwei Fünfjährige und da muss man auch in den Kindergarten bringen. In Innsbruck ist die Kindergartensituation jetzt nicht sehr, die haben auch ihre Probleme in der Kinderbetreuung mit dem Personal und da müssen wir in verschiedene Kindergärten fahren. Wir haben Volksschulkinder, die wir in die Schule begleiten müssen, weil sie Opfer von Mobbing sind, also in der Früh, da das alle aufstehen, fertig machen. Das ist eine Herkulesaufgabe jeden Tag.
Im Prinzip bräuchte man die Eier legen in die Wollmilchsau dort, gell?
Ja, also da bewundere ich meine Mitarbeiterin, die da die Ruhe bewahren.
Frau Drescher, Sie wollten was sagen.
Ja, da kann ich vielleicht ganz gut einhaken zu dem Thema Herausforderungen beziehungsweise was ist es denn eigentlich, wie schwierig, das war ja die Frage, wie schwierig ist diese Arbeit eigentlich, wie herausfordernd? Und ich glaube, da gibt es 2 Teile dazu. Ich glaube, wenn man die Mitarbeiterinnen fragen würde, würden viele diese Arbeit als einer der schönsten Arbeitsbereiche überhaupt definieren, weil es einfach sehr schön ist, auch Kinder und Jugendliche begleiten zu können auf einem Weg, wo man sie einfach gut in ein Leben rein begleiten kann, was funktioniert, wo sie ihren Weg gehen können und wo sie einfach eine Chance haben auf ein eigenständiges Leben nach ihren Vorstellungen. Und das andere ist, ja, wir sind konfrontiert mit Kindern und Jugendlichen, die aus dem Tritt sind, die verstört sind. Und einer der zentralsten Dinge in unserer Arbeit ist, ja, wir brauchen auch dieses Organisatorische. Wann bringe ich wo jemanden hin? Wann ist welcher Arzttermin? Und wie geht man mit Schule, Arbeitgebern und so weiter um? Aber der eigentliche Kernpunkt unserer Arbeit ist Beziehungsarbeit. Und zwar wirklich arbeiten mit und an Beziehungen. Und das, weil viele von den Kindern und Jugendlichen, die bei uns sind, haben normale Beziehungsgestaltung nie erlebt oder nur sehr brüchig erlebt. Und das heißt, die Arbeit der Betreuer heißt wirklich, sich mit den Jugendlichen und Kindern auseinandersetzen und ihnen tagtäglich vermitteln, wie schaut eine normale Beziehung aus? Wie ist es, wenn jemand für mich da ist, der mir zuhört, der mich sieht, der schaut, was meine Bedürfnisse sind und der auch in der Lage ist, Konflikte zu tragen. Wo es auch möglich ist, als Kind oder Jugendlicher einmal einen Blödsinn zu machen.
Als das einfach, was man in einer normalen Familie ja. eigentlich von Mama, Papa, Geschwister und so weiter lernt.
Ja, und das gibt es bei ihnen nicht und wir müssen es ihnen beibringen.
Ich möchte es einfach nur unterstreichen und betonen, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen und die Kinder in der vollen Erziehung dieses Beziehungsangebot in dieser Qualität, wie du es beschrieben hast, bekommen. Und da muss ich einfach klar sagen, da sind die bestehenden Ressourcen einfach nicht ausreichend, um dieses Angebot wirklich zu leben. Es ist für mich oft einmal mehr dann das Gefühl, dass es halt eben stark auf organisatorische Belange konzentriert werden muss, weil einfach die Anforderungen auch hoch sind und dann sozusagen diese, sage ich mal, das Beziehungslernen und das Beziehungsangebot zu kurz kommt. Und das ist, finde ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Es geht wirklich darum, dass man diese jungen Menschen, dass man sie mit in dieses Leben hineinführen und ihnen einfach sagen, wie es geht oder ein Stück weit mit ihnen das Leben. Und dafür braucht es die zeitlichen Ressourcen und auch die Kompetenzen, von denen ihr spricht. Ich denke mal, gerade Beziehungskompetenz im professionellen Kontext heißt eben wirklich auch stabil da sein. Zuhören, aktiv zuhören, in Konflikte eintreten können, aber gut bei sich zu bleiben und Dinge einfach auch zu halten, weil es gilt ja viel auszuhalten, im Sinne von Belastungen, eben die Traumata, von denen wir gesprochen haben. Das kann man nicht einfach wegschieben, sondern das gilt es immer wieder auch auszuhalten, gemeinsam auch ein Stück weit traurig zu sein und gemeinsam eine Verzweiflung, eine Ohnmacht auch auszuhalten, bevor man immer wieder hingeht und schaut, wie können wir es ein bisschen verkleinern? Wie können wir handlungsfähig wieder werden?
Mhm. Ich möchte bei euch einhaken und vielleicht konkrete Beispiele dazu liefern, was das heißt. Also zum Beispiel ein Dreijähriger, der Zuwendung will, aber sich aber auch nicht diese Zuwendung zukommen lassen will. Also wo der Erwachsene dann da ist, der maximal einen Meter zu dem Kind sich zuwenden kann, aber er kann es nicht, was eigentlich das Bedürfnis von dem Kind wäre, vielleicht eben in den Arm genommen zu werden und getröstet zu werden, das gelingt dem Kind nicht, weil es nicht zulassen kann. Also Nähe und Distanz ist oft durch die Geschichte in Verwirrung gekommen, gell? Und diese Verzweiflung des Kindes dann auszuhalten über eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, bis sich das dann wieder beruhigt hat, ist bei dem Betreuungsschlüssel nachher, wie geht das, ist schon eine sehr große Herausforderung. Oder 11-, 12-jährige angehende Jugendliche, wenn man so will, die regelmäßig einnässen, die sehr beschämt sind, mit dem umzugehen, ihnen mitzugeben, du bist okay, das spielt keine Rolle jetzt. Also für uns ist das, jeder ist noch trocken worden in seinem Leben. Aber natürlich traut sich das Kind nicht, auf irgendeiner Klassenfahrt mitzufahren, bei irgendeiner Freundin zu übernachten. Also das ist eine unheimliche Einschränkung nachher, da, bis das endlich einmal bewältigt ist und das Körpergefühl da ist, dass das nicht mehr passiert.
Sie haben ja zuerst gesagt, es sind 25 Kinder und Jugendliche, denen erste Wohngruppen betreut werden. Gibt es da, also die sind zwischen 3 und 18 Jahren, was ich mich erinnern kann jetzt, gibt es da ein Alterslimit? Müssen die mit 18 ausscheiden aus der Wohngruppe? Oder?
Die eigentliche Betreuung über die Kinder- und Jugendhilfe läuft mit 18 aus. Dann ab dem 18. Lebensjahr können die jungen Erwachsenen dann selbstständig beim Jugendamt ansuchen, um eine Verlängerung jeweils um ein halbes Jahr, mit guten Gründen. Es hat Zeiten gegeben, wo es nicht so leicht bewilligt worden ist, aber jetzt mittlerweile funktioniert es eigentlich ganz gut. Unser Wunsch wäre, nach den Erziehungswissenschaften, nach der Neurobiologie die Möglichkeit zu schaffen, dass sie bis 25, weil da ist man eigentlich wissenschaftlich erst erwachsen, dass die Jugendlichen das brauchen. Die
wie lange dürfen sie jetzt?
Bis 21.
Bis 21, okay.
Ja, dass sie bis dahin versorgt werden können, die dies brauchen. Es sind viele verzögert in ihrer Entwicklung.
Ja, vielleicht darf man das noch dazu setzen. Jugendliche, die zu uns kommen, haben ja oft eine Verzögerung, nicht jetzt in Bezug auf, weil sie entwicklungsverzögert an sich sind, sondern aufgrund der äußeren Umstände, wo oft Schulbesuch nicht funktioniert hat, nicht die entsprechende Förderung da ist. Das heißt, die Jugendlichen, bis sie bei uns einmal landen, ankommen, zur Ruhe kommen, brauchen mindestens ein halbes bis zwei Jahre, um überhaupt in der Situation zu kommen, dass sie sich konzentrieren können auf ihre berufliche oder schulische Laufbahn. Das heißt, viele fangen dann mit 17 eine Lehre an oder eine Schule. Wir haben auch junge Erwachsene oder Schülerinnen, die Gymnasium gehen und Matura machen. Aber es ist halt vieles verzögert und die brauchen dadurch längere Zeit, bis sie in den Weg kommen. Und im Moment haben wir aufgrund der budgetären Situation jetzt eigentlich frisch wieder die Situation, wie vor einigen Jahren, dass eigentlich massiv bei ab 18 wieder eingeschränkt wird aus budgetären Gründen.
Was sehr kontraproduktiv ist natürlich. Herr Trentini?
Ich möchte da gerne dazulegen, dass wir aufgrund der, man nennt es Veränderung der Kinder- und Jugendhilfe, gerade auch im Bereich der jungen Erwachsenen unterschiedliche Regelungen in ganz Österreich haben. Das ist jetzt wirklich so, dass wir es im Burgenland ist, im Kinder- und Jugendhilfegesetz, die Möglichkeit, junge Erwachsene bis 24 Unterstützung erhalten. Und mir ist es wirklich ein Dorn im Auge, dass wir ohnehin in einem relativ kleinen Land wie Österreich 9 unterschiedliche sozusagen, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, Galaxien haben der Kinder- und Jugendhilfe und damit eigentlich die Schwierigkeit haben, dass man in jedem Bundesland da eigene Regelung hat und gerade wenn es um junge Erwachsene geht. Und aus meiner Sicht kann ich mich da einfach nur anschließen und wir haben das auch als Kinder- und Jugendanwaltschaft in einer dringlichen Empfehlung für die Novellierung des Gesetzes drinnen, dass man den Rechtsanspruch für die Unterstützung und Begleitung der Kinder- und Jugendhilfe, dass man das einfach auf 24 anheben muss. Mit dem Wissen, dass wir zurzeit budgetär in einer ganz schwierigen Situation stehen, aber ich bin da trotzdem überzeugt, dass man durch Umverteilung in Budgets sehr, sehr viel erreichen kann.
Am Ende kostet es die Gesellschaft wahrscheinlich mehr, wenn man spart dabei. Wenn wir in Tagen wie diesen über die Vollerziehung von Kindern und Jugendlichen reden, kommen wir an einem Thema definitiv nicht vorbei. Das ist der Skandal rund ums SOS-Kinderdorf. Wir haben ja intern auch diskutiert darüber, ob wir die heiße Kartoffel jetzt angreifen sollen oder nicht. Aber zumal keiner der hier Anwesenden für das SOS-Kinderdorf arbeitet und somit auch keiner über entsprechende Insights verfügt, kann man nicht wirklich allzu viel drüber sagen, sind aber trotzdem zum Schluss gekommen, dass es einen Punkt gibt, der definitiv alle betrifft und das ist der Image-Schaden. Herr Trentini, wie groß ist die Gefahr, dass durch die scheibchenweise servierten Missstände in SOS-Kinderdorf eine ganze Branche ihren Ruf verliert?
Ja, ich denke, wir erleben das ein Stück weit gerade und das ist keine Gefahr, sondern ist ein Stück weit im Moment eine Realität, dass der ganze Bereich der Kinder- und Jugendhilfe davon betroffen ist. Inwieweit es nachhaltig Schaden nehmen wird oder inwieweit die Politik oder die gesamte Gesellschaft einfach Lehren zieht und weitere Entwicklungen vorantreiben kann, für die es einfach auch budgetäre Mittel brauchen wird, das wird sich zeigen. Es gibt ein sehr starkes Netzwerk, auch in Tirol aus meiner Sicht wirklich ein gutes Netzwerk aus den Fachkräften und aus den unterschiedlichen Playern, die für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und vor allem auch für den Kinderschutz dort sich stark machen. Und das ist speziell an meine Stoßrichtung, den Kinderschutz auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe massiv zu stärken. Mhm. Und da gibt es wirklich ausreichend noch zu tun und Luft nach oben.
Spürt man die Verunsicherung momentan bei Mitarbeitenden, bei Kindern? Wenn ja, begegnet man ihr in irgendeiner Form? Also, redet man drüber?
Also den Mitarbeiterinnen von SOS Kinderdorf, denen denke ich, geht es wirklich schlecht, was ja so aus Teamleitungsbereichen höre. Und den Kindern ich könnte mir vorstellen, dass sie darauf angesprochen werden in der Schule und so, dass das nicht gerade angenehm ist.
Ist es bei uns in der ISD?
Bei uns in der ISD ist es so, dass ich jetzt mit mehreren Mitarbeiterinnen schon geredet habe. Und ein Thema ist schon das, dass sie jetzt, wenn sie gefragt werden, so bei in neue Bekanntschaften oder so, was sie jetzt beruflich machen, dass sie eher zurückhaltend sind mit dem, ich arbeite in einer sozialpädagogischen Wohngruppe oder so. Was schon Thema ist jetzt, in den Teams wird es mehr Kontrollen geben oder wird es mehr Ressourcen geben? Weil Kontrollen, also wir werden von drei verschiedenen Einrichtungen kontrolliert, wenn man so will. Also wir wollen auch kontrolliert werden. Es gibt immer weiße Flecken, die man hat, und da sind wir froh, wenn die Kinder- und Jugendanwaltschaft einmal im Monat vorbeikommt und mit den Kindern spricht auf sehr angenehme Weise. Also wir haben da, also da kann ich nur ganz tolle Rückmeldungen geben, da sind wir sehr zufrieden. Unangemeldet taucht die Volksanwaltschaft auch auf, die dann schon ganz genau hineinschaut. Und dann natürlich die Besuche der Kinder- und Jugendhilfe. Aber die Befürchtung besteht schon sehr im Team, dass auf die Ressourcen vergessen wird, sondern dass noch mehr Kontrollen entstehen oder noch höhere Standards. Und diese Standards sind ja jetzt zum Teil schon nicht mehr zum Erfüllen, weil die Ressourcen dazu da nicht da sind. Also zum Beispiel Elternarbeit. Wir können nicht Eltern begleiten zusätzlich und beraten. Unmöglich, weil man ja 6 Stunden zu zweit in der Wohngruppe sind. Also wie soll man da dann noch Eltern beraten, die auf Besuch kommen?
Noch mehr Kontrollen quasi als natürlicher Reflex auf das, was passiert ist. In den Einrichtungen ist ja externe Vertrauensperson der Kinder- und Jugendhilfe verpflichtend vorgeschrieben. Was ist denn so die Aufgabe? Wie kann sowas erlebt werden? Wie wird sowas umgesetzt?
Vielleicht nochmal zur Richtigstellung und da beim Thomas anknüpfend. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat 2 externe Vertrauenspersonen. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die weisungsfrei arbeiten kann und arbeitet. Und regelmäßig, circa alle 4-5 Wochen, Sprechstunde in den sozialpädagogischen WGs in ganz Tirol anbietet. Das ist auch nochmal ganz wichtig, also wirklich auch in den unterschiedlichsten Standorten. Und es ist so, dass die jeweils angekündigt zu einer Sprechstunde, da planen wir für ein halbes Jahr, kommen, um mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und über ihre Anliegen, Themen und Probleme auch zu reden. Und das reicht von kleinen Alltagsthemen und Schwierigkeiten, die sie einfach einmal auch, die sie unseren externen Vertrauenspersonen anvertrauen und wo wir sie dann auch unterstützen können auf ganz kurzem Weg, wo man vielleicht im Team an der WG mit dem Betreuer oder mit der Betreuerin gleich im Anschluss ein Gespräch führen können. Aber es sind auch Themen, schulische Themen, Probleme mit der Herkunftsfamilie, manchmal auch mit der Kinder- und Jugendhilfe, wo wir vermittelnd und das Kind oder den Jugendlichen unterstützend unterwegs sind. Und das aber in einer hohen Transparenz auch hin zum Team, das dort arbeitet, wo das Kind oder der Jugendliche lebt.
Man kann ja die Vorfälle beim SOS Kinderdorf kann man ja im Prinzip nicht nur als Risiko sehen, als Risiko, dass eventuell noch mehr Kontrollen kämen und, sondern man kann ja das durchaus auch als Chance sehen. Als Chance nämlich, dass man eventuell künftig noch mehr Augenmerk auf Kinderschutzkonzepte legt, oder?
Dazu muss man sagen, dass es in den letzten Jahren prinzipiell schon sehr viel in der Richtung gegeben hat. Das heißt, es ist eigentlich jetzt umso bedauerlicher, dass jetzt in diesem Umfeld von diesen wirklich sehr, sehr beunruhigenden Dingen um das SOS Kinderdorf wieder ein Bild entsteht, von dem wir gedacht haben, dass das schon ganz lang hinter uns zurückliegt, in dem Sinne aus den Zeiten, wo diese Heimskandale aufgearbeitet worden sind. Und wieder ein Bereich wie die Kinder- und Jugendhilfe, die sowieso ein Stück weit ein marginalisiertes Thema ist, das sehr negativ besetzt ist, jetzt noch einmal wieder diesen negativen Beigeschmack bekommt. Obwohl in den vergangenen Jahren ganz viel gemacht worden ist in Bezug auf Leistungsbeschreibungen, Qualitätskriterien, Ausbau von notwendigen Angeboten. Es passiert viel, es haben praktisch alle Einrichtungen der Stadt, mit stationären Angeboten, die in dem Normtagsatzmodell ist, was ein ganz spezielles Finanzierungsmodell, müssen jetzt bereits nachweisen, Kinderschutzkonzepte bzw. Konzepte zum Umgang mit Gewalt- und Übergriffssituationen zum Beispiel. Das haben wir bereits. Und ein Stück weit geht es jetzt darum, hinzuschauen, was braucht es jetzt? Das heißt, es ist viel an Struktur passiert, struktureller Arbeit. Was aber in den letzten Jahren sicher ein Stück weit untergegangen ist, das sind eigentlich sehr oft die fachlichen Diskurse. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich wünschen würde oder worauf ich hoffe oder wo ich sehen würde, das wäre vielleicht jetzt eine Chance. Weil wir sind in einer herausfordernden Situation, gerade mit der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben nach wie vor überall Wartelisten für Kinder und Jugendliche, die einen Platz brauchen. Wir haben ein massives Problem in Bezug auf Mitarbeiterinnen. Es gibt eine Reihe von inhaltlichen Themen mit steigender Gewalt, mit den Nachwehen aus dieser Corona-Phase, wo Kinder und Jugendliche massive psychische Probleme haben. Die Situation hat sich verschärft und es braucht einen breit angelegten fachlichen Diskurs darüber, wie wir mit diesen Krisensituationen umgehen können und wie man das gut bewältigt auch für die Zukunft. Und das braucht Ressourcen. Und es braucht Offenheit für Diskussionen über unterschiedliche Ansätze. Und das wäre etwas, was jetzt vielleicht auch möglich wäre in diesem Aufarbeitungsmodus, in den wir vielleicht jetzt reinkommen.
Mhm. Darf ich vielleicht an der Stelle einen inhaltlichen Punkt noch ergänzen aus der Perspektive der Kinder- und Jugendanwaltschaft zu diesem Wunsch von dir, Karin, oder Anliegen, auch das sozusagen diese inhaltliche, fachliche Diskussion in aller Breite zu führen. Und ich denke, dass wir ganz gut dahinschauen müssen, was die Beteiligung von den Kindern und Jugendlichen in der vollen Erziehung betrifft. Aus meiner Sicht ist es auch total wichtig, dass wir WG-übergreifend einfach vor allem die Jugendlichen, so ab 12, 13, 14, da stärker unterstützen, in ihrer empowern, um sich einzubringen und ihre Themen anzubringen. Wir machen das sozusagen in den einzelnen WGs, aber ich glaube hinsichtlich des Kinderschutzes, dass man da sozusagen diese Grenzen aufmachen und aufreißen, da ist wirklich auch noch hoher Bedarf aus meiner Sicht da und das würde ich auf jeden Fall gerne in diese Diskussionen dann mit einbringen.
Ich finde es ein spannendes Thema. Ich schaue mir es gerade an bei den Care-Liebern. Da sind wir gerade dran. Vielleicht kriegen wir es auch bei den Jüngeren.
Ich denke, wir haben jetzt, es wird ja die volle Erziehung wird über Tagsatz finanziert. Und wie der Lukas schon gesagt hat, gibt es jetzt auch Einrichtungen, wo vier Kinder untergebracht werden oder vier Kinder und Jugendliche. Was noch ein Problem für mich darstellt, ist Kleinkinder. Man kann was dazu buchen, Stunden, aber letztendlich, also wir haben jetzt einmal Anfragen gehabt, da waren glaube ich 11 oder 12 Kleinkinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren innerhalb von 14 Tagen. Wir hätten in dieser Finanzierungsressourcen zur Ressourcenfrage, wir hätten auch, wenn wir Platz frei gehabt hätten, hätten wir sie nicht nehmen können, weil das nicht abgedeckt wird. Also da widerspricht sich's, weil unter Umständen brauche ich nach dem für einen 16-Jährigen, der schon arbeiten geht, um 5 seine Arbeit aus hat und nachher heimkommt, der braucht da am Abend der Betreuung, aber untertags vielleicht nur zum Aufstehen, dass er das da tut. Aber so ein Kind in dem Alter ist, wie jeder weiß, öfters krank als wir Normalsterblicher, ein bisschen älterer. Und muss in den Kindergarten begleitet werden, muss angezogen werden und das schafft man mit den Ressourcen einfach nicht. Gleichzeitig kommt die Kinder- und Jugendhilfe, die Jugendämter, aber in eine unheimliche Bedrängnis, weil sie diese Kinder haben. Und in der gleichen Notsituation sind letztendlich wie dann diese Kinder, weil sie nirgends einen Platz finden dafür. Also da trifft es die Jugendämter gleich dann als wie uns, wenn wir sie nehmen würden. Da sind wir auf einer Ebene.
Ich höre den Wunsch an die politisch Verantwortlichen, die auf den Fördertöpfen sitzen? Ein Thema liegt mir persönlich noch am Herzen, und zwar das ist das Thema Ausbildung im sozialpädagogischen Betreuungsbereich. Welche Qualifikation muss ich eigentlich mitbringen, um in dem Bereich arbeiten zu können, Frau Drescher?
Prinzipiell haben wir relativ hohe Anforderungen für Mitarbeiter, die bei uns beschäftigt sein dürfen. Das heißt, es braucht eine abgeschlossene, einschlägige Ausbildung. Zum Beispiel bei mir im Inhouse. Ich habe ein Team, das sich zusammensetzt aus SozialarbeiterInnen, Sozialpädagoginnen, Psychologinnen und Pädagoginnen. Es gibt Einrichtungen, die sich mit jüngeren Kindern eben beschäftigen. Die haben dann zum Teil auch Absolventinnen von der SOB, dürfen zum Teil dann auch Krankenpflegepersonal mit Spezialausbildungen anstellen. Aber wir setzen schon recht hohe Voraussetzungen. Das ist auch rechtlich so geregelt, schon seit vielen Jahren, dass wirklich die Qualifikationsanforderungen sehr streng sind. Wir haben es nur jetzt in den letzten Jahren aufgrund der wirklich sehr angespannten Personalsituation, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass es einen gewissen kleinen Anteil von MitarbeiterInnen geben darf, die noch in Ausbildung sind. Die dürfen aber im stationären Bereich eigentlich auch nie alleine Dienste machen, sondern nur in Gegenwart von voll ausgebildet. Mhm.
Ich habe da jetzt viel Qualifikation rausgehört, aber wenig Profession, oder? Also so klassische Profession, sozialpädagogische Betreuung, gibt es das auch, oder?
Prinzipiell ja. Wir haben in Tirol das Kolleg für Sozialpädagogik. Das ist eigentlich von ihrer Ausbildung her, wäre das unsere Kernbeschäftigungs- oder Beschäftigtengruppe. Und da spiele ich den Thomas rüber. Es gibt jetzt ein neues Angebot über ein neues Curriculum von FISE, wo es jetzt noch einmal eine spezialisiertere Ausbildung gibt.
Genau, da gibt es ja dieses Angebot für Betreuerinnen in sozialpädagogischen Wohngruppen, oder? Dass da eigene Ausbildung geschaffen wurde, oder? Ein eigenes Curriculum?
Ist ein eigenes Curriculum geschaffen worden. Schließt jetzt diesen Herbst am Fachhochschulcampus Wien der erste Lehrgang ab.
Ein Schritt in die richtige Richtung.
Selbst die Ausbildung zur Sozialpädagogin in den verschiedenen Kollegs ist breiter gefasst als wie nur unter Anführungszeichen die Arbeit in sozialpädagogischen Wohngruppen.
In den Vorgesprächen habe ich ja gehört, dass es ein Handbuch, also das Handlungsbuch für stationäre Erziehungshilfen gibt. Herr Wolf, ich glaube, Sie waren im Redaktionsteam mit dabei. Was ist es? Was bringt es?
Es ist gerade ganz frisch jetzt, praktisch druckfrisch herausgekommen. Es ist jetzt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Es ist der erste Band jetzt herausgekommen. Wir haben gesagt, es gibt nur einen Band, aber es ist jetzt im ersten Band und es zeigt auch die Herausforderungen in der Arbeit in einer sozialpädagogischen Wohngruppe. Der hat schon über 600 Seiten, also, und streift alle jene Bereiche, mit denen man es zu tun hat, fachlich. Also ist wirklich sehr interessant. Bringen tut es ganz viel dem Qualitätsmanagement einerseits, der Ausbildung, wo das Buch auch sehr gut verwendet werden kann, und dann in der Wohngruppe, um, wenn gewisse Themen auftauchen, nur mal wissenschaftlich nachzublättern. Und es zieht sich durch das Buch ein Fallbeispiel und ständig zu jedem Thema Reflexionsfragen, also wo man an dem Buch zu einem Thema andocken kann und das praktisch fachlich in den Teamsitzungen behandeln kann.
Also 600 Seiten, das Art Krieg und Frieden für den sozialpädagogischen Bereich.
Ich wollte gerade sagen, ich bin total gespannt drauf, weil ich es ganz interessant finde. Dann habe ich gehört 600 Seiten und habe mich gefragt, wann und wer.
Ja, aber man liest ja eben nicht von Anfang bis zum Schluss wie Krieg und Frieden, sondern man sucht sich das Kapitel heraus, also das Thema heraus, was jetzt gerade vielleicht brennend ist oder was einen interessiert. Oder selbst bei der Erstellung des Buches im Redaktionsteam war das ja so, dass man unheimlich viel dazulernt von den anderen Redaktionsteilnehmerinnen und dann den Fachbeiträgen, die dann von der Schreiberin noch gebraucht worden sind und dann wieder gelesen werden und wieder reflektiert werden. Also da muss ich sagen, da habe ich nicht nur mitgearbeitet, sondern auch viel gelernt dabei.
Das Handlungsbuch für stationäre Erziehungshilfen, also die Lektüre, die heuer unterm Weihnachtsbaum liegen sollte.
Genau.
Damit sind wir fast schon wieder am Ende, aber eben mit Betonung auf fast. Zum Abschluss würde ich euch um euren persönlichen Wunschzettel ans politische Christkind bitten. Wenn ihr hinsichtlich eurer beruflichen Tätigkeit einen Wunsch frei hättet, was ihr euch wünschen würdet, was wünschen könntet, was würdet ihr euch wünschen? Vielleicht fangen wir mit Frau Drescher an. Ladies first.
Also wenn ich einen Wunsch an die politisch Zuständigen, einen Weihnachtswunsch richten könnte, würde ich mir wünschen, dass Politiker in der Lage wären, über die Perioden von Wahlen und von Budgetperioden hinauszudenken. Gerade ein Thema wie Kinder- und Jugendhilfe und die Ressourcen für Kinder- und Jugendhilfe so zu verorten, wie man sie eigentlich auch verorten muss. Die Arbeit mit Kinder- und Jugendhilfe, Sie haben das am Anfang auch erwähnt, ist ein Stück weit die Arbeit an der Zukunft. Jeder einzelne Euro, den wir in die Kinder- und Jugendhilfe investieren, ist im Prinzip eine Investition in unsere Zukunft, in die Gesellschaft, in die Stabilität der Gesellschaft. Es ist nicht nur eine moralische Verpflichtung unserer Gesellschaft, sondern, ich meine, was ist die größte Kategorie aktuell in unserem Diskurs? Wirtschaft. Und wenn wir es ganz banal wirtschaftlich runterbrechen, dafür zu sorgen, dass Kinder sich gut entwickeln können, eine Ausbildung machen und unter Anführungszeichen normale, funktionierende Bürger werden und nicht in Delinquenz oder irgendwas reinrutschen, ist einfach auch wirtschaftlich etwas, wovon die gesamte Gesellschaft profitiert. Aber um das durchziehen zu können, darf man halt nicht in der Größenordnung von diesjährige Budget, das nächstjährige Budget oder die Vierjahreswahlfrequenz denken.
Ich hoffe, die Frau Papplatter und der Herr Matle haben zugekocht. Herr Trentini, Ihr Wunsch.
In der Kinderrechtekonvention gibt es im Artikel 4 die Bestimmungen rund um die Verwirklichung der Kinderrechte. Dort werden relativ strenge und klare Forderungen und Anforderungen an die Staaten, die diesen Vertrag unterschrieben haben, formuliert. Und der Kinderrechteausschuss in Genf hat es vor ein paar Jahren in Bezug auch auf die Planung öffentlicher Haushalte heruntergebrochen und spricht hier von Child-Friendly Budgeting. Das ist kinderfreundliches Budgetieren, sprich Finanzplanung machen. Und erläutert dort auch Instrumente, wie sozusagen einzelne Budgetposten geprüft werden müssen, um sie auf ihre kinderrechtlichen sozusagen Auswirkungen zu überprüfen. In Österreich besteht das weder auf Bundesebene noch auf irgendeiner Landesebene. Wir als Kinder- und Jugendanwältin in Österreich sind gerade dabei, das fertigzustellen, aber wir fordern ganz dringend die verantwortlichen Entscheidungsträgerinnen auf, genau dieses Instrument sich anzuschauen und umzusetzen, damit wir, wie wir aktuell in einer Situation stehen, wo Einsparungen drohen, die sehr wohl Kinder und Jugendliche auch betreffen, dass wir diese vermeiden können. Und es klingt nett, Child-Friendly Budgeting, aber es ist eine ganz harte Nuss und selbstverständlich geht es um die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung und Abwägung, wo wie viel Geld investiert werden kann. Und als Kinder- und Jugendanwalt kann ich nur sagen, mehr investieren in die Lebenswelten und in die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, speziell auch in der Kinder- und Jugendhilfe.
Child-friendly Budgeting. Spätestens jetzt sind wir beim Christkind angekommen. Der letzte Wunsch gehört Ihnen, Herr Wolf.
Es ist im Prinzip alles gesagt. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker, haben viele Politiker Kinder und wir haben auch selber, ich habe auch Kinder. Für meine Kinder würde ich durchs Feuer gehen. Ich wünsche mir, dass unsere Politiker jetzt nicht durchs Feuer gehen, aber zumindest über glühende Kohlen und das umsetzen, was meine Sprecherinnen davor sich gewünscht haben.
Mit den glühenden Kohlen sind wir endgültig am Ende der dritten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast, angekommen. Danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns durch Ihre Gedanken bzw. Arbeitswelt zu führen. Und danke vielmals Ihnen da draußen fürs Zuhören. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns. Es gibt noch viel zu reden.